Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu DokuDrops, dem Magazin für kurzes dokumentarisches Audio. Mein Name ist Judith Geffert.
DokuDrops.
Ich bin heute auf Krawall gebürstet und genau deshalb spricht mir dieser Song der queeren Punkband Deutsche Leichen aus der Seele. Wenn gesellschaftliche Erwartungen und die eigene Existenz clashen, dann hilft es manchmal, den ganzen Frust einfach nur rauszuschreien. Und genau das habe ich beim Konzert von Deutsche Leichen in diesem Frühling gemacht. Deutsche Leichen, mit AI geschrieben wohlgemerkt, schaffen es, eine diskriminierende Zuschreibung von außen, nämlich Emanzen-Lesben-Schlampe, in ein Kompliment umzukehren. Sie eignen sich die Beleidigung an, deuten sie neu und tragen sie mit Stolz. Und genau um solche Kollisionen und das, was daraus entstehen kann, geht es heute.
Okay, DokuDrops.
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 Mit Vorstellungen von Geschlecht und Gesellschaft kollidiert auch die Autorin unseres ersten Stücks, Sara Sareh Hoshyariha. Im Steinzeitsaal des Neuen Museums Berlin ist sie auf der Suche nach spannenden Geschichten von vor über 30.000 Jahren. Und was sie dabei findet, das macht sie richtig wütend. Touch-ID von Sara Sareh Hoshyariha.
Die Steinzeit. Sie ist so lange her, dass sich heute niemand mehr daran erinnern kann. Sie ist so lange her, dass eigentlich das allermeiste, was wir heute kennen, damals ganz anders war. Es gab keine Städte, es gab keine Autos, niemand musste Steuererklärungen machen, es gab auch keine Häuser, so wie heute. Es gab in der Altsteinzeit sogar noch andere Menschenarten. Zum Beispiel Neandertaler. Wenn ich heute wissen will, wie es vor 20 Jahren nochmal war, dann kann ich mir Fotos angucken oder Leute fragen, die sich vielleicht daran erinnern würden, oder Tagebücher lesen. Für die Steinzeit ist das leider ein bisschen anders. Ich kann niemanden fragen, es gibt keine Fotos und auch keine Tagebücher. Ich wünschte einfach so sehr, es gäbe sowas wie Tagebücher. Stellt euch bitte mal das Tagebuch von einem Teenager von vor so 40.000 Jahren vor. Liebes Tagebuch, heute sind mal wieder alle jagen gegangen und ich hatte echt gar keinen Bock. Oh. Liebes Tagebuch, schon wieder Mammutfleisch? Liebes Tagebuch, oh, niemand versteht mich. Spaß, Leute. Ich weiß nicht, ob Teenager in der Steinzeit so waren. Vielleicht nicht, wahrscheinlich nicht. Aber auch wenn es keine Tagebücher gibt, sind ja Dinge aus der Steinzeit übrig geblieben. Werkzeuge aus Stein oder aus Knochen zum Beispiel oder menschliche Überreste oder Tonscherben. Durch diese Dinge versuchen wir heute uns vorzustellen, wie es damals war, so vor 20 oder 30.000 Jahren. Und einige von diesen Dingen sind hier gelandet. Im neuen Museum in Berlin. Hier gibt es einen ganzen Raum zur Steinzeit. Der ist voll mit Knochen und Steinen und anderen alten Dingen. Ziemlich nah am Anfang sitzt hier in einer Vitrine ein sehr grimmiger, lebensgroßer, alter, weißer Typ aus Wachs, der übelst aufwendig gemacht wurde. Er hat so ein Kostüm an aus Fellen und hat schicken Schmuck aus Knochen und sehr lange Augenbrauen und eine wilde Frisur und einen super schlecht gelaunten Gesichtsausdruck. Und unten vor der Vitrine steht auf einem Schild Venus von Dolny Vestonice, jüngere Altsteinzeit, ca. 30.000 Jahre vor Christus. Dieser grimmige Typ ist nicht die Venus, er heißt laut Schild einfach Eiszeitkünstler. Die sogenannte Venus ist eine kleine Figur, die er mit seiner Faust umklammert. Die ist ungefähr so groß wie meine Hand und nackt. Sie hat ziemlich große Brüste, breite Hüften und einen kleinen Kopf und kein Gesicht. Und auch sie ist nur eine Nachbildung. Die echte ist viel zu wertvoll, um sie hier in diesem Künstler in die Hand zu drücken. Und dieser Typ macht mich so wütend, weil er alt ist, weil er weiß ist, weil er so schlecht gelaunt ist und vor allem, weil er kein Zufall ist, der überliefert wurde, sondern ein Produkt von heute. Diese Figurine, die gibt's ja wirklich. Also die hat ein echter Mensch vor unvorstellbar vielen Jahren getöpfert und durch viele, viele Zufälle hat sie es bis in die heutige Zeit geschafft. Sie wurde 1925 von ArchäologInnen in Dolní Vestonice, das liegt in Tschechien, ausgegraben. Aber dieser Eiszeitkünstler, den hat sich ja jemand ausgedacht. Das heißt, jemand hat sich gefragt. Diese nackte kleine Figur mit großen Brüsten. Wie kann ich sie nur in eine realistische Szene im Museum setzen? Sodass jeden Tag Schulklassen daran vorbeigehen und sich dann vorstellen können, wie es wohl in der Steinzeit so war. Wer könnte diese Figurine wohl geformt haben? Wahrscheinlich ein Typ, oder? Also wahrscheinlich halt ein alter, weißer Mann, weil Männer waren ja schon immer Künstler. Och, geil. Ja, das kommt mir irgendwie ziemlich realistisch vor. Bisschen lange Augenbrauen würde ich dem noch geben. Und hat sehr schlechte Laune. Ja, perfekt. Hä, mega die geile Idee von mir.
Leute, fertig!
Und ich frag mich ganz ehrlich, warum wurde so viel Zeit in diesen Typen investiert, aber im ganzen Museum gibt es keine einzige Information zu dieser Figurine? Also ich verstehe schon, dass es ein Versuch ist, sich vorzustellen, wie es damals war, aber man könnte ja auch Hinweisen folgen, die es wirklich gibt. Auf ihrem linken Schulterblatt hat die Figurine einen Fingerabdruck. Klitzekleine Rillen, die aussehen wie jeder Fingerabdruck heute auch. Und dieser Fingerabdruck gehört laut Analyse nicht zu einem alten Mann, sondern zu einer jungen Person, zwischen 7 und 14 Jahren. Es könnte also sein, dass jemand diese Figur getöpfert hat, mega viel Arbeit reingesteckt hat, im Detail alles geformt und dann zum Trocknen irgendwo hingelegt hat und dann irgendein Teenager vorbeigekommen ist, das Ding angefasst hat und dann gemerkt hat, dass es noch viel zu feucht ist.
Ach, scheiße.
Das will ich im Museum sehen. Oder was ist, wenn der Teenager, von dem der Fingerabdruck stammt, nicht nur mal kurz angefasst hat, sondern die ganze Figurine getöpfert hat. Manche 14-Jährigen könnten das locker. Zeigt mir diesen Teenager! Es könnte auch sein, dass die Figurine ein Selbstporträt ist. Und das habe ich mir nicht mal selber ausgedacht, das ist der Vorschlag von zwei ArchäologInnen, die da schon in den 70er Jahren drauf gekommen sind. Es gibt nämlich nicht nur diese Figurine. ArchäologInnen haben quasi überall auf der ganzen Welt Figurinen aus der Steinzeit gefunden, die ziemlich ähnlich aussehen. Sie haben relativ große Brüste, relativ große Bäuche, relativ kleine oder gar keine Füße und meistens kein Gesicht. Und von wem sieht man das Gesicht nicht? Von sich selbst. Und wenn man als Person mit Brüsten an sich runterschaut, dann sind die Brüste verhältnismäßig nah dran und die Füße verhältnismäßig weit weg. Sie haben das Paper sogar mit Fotos veröffentlicht und die sehen so toll aus. Ich will im Museum die Personen sehen, von denen diese Figurine ein Selbstporträt sein könnte. Wir wissen nicht, wer diese Figur gemacht hat. Aber davon auszugehen, dass es ein alter, weißer Mann war, ist deshalb nervig, weil es eigentlich nur heutige Vorstellungen von Geschlecht erzählt. Männer als tolle, schlaue Künstler und Frauen als Deko. Und weil so vieles ziemlich anders war vor 30.000 Jahren, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass die Vorstellung von Geschlecht anders war. Und dieses binäre Denken ist eh Quatsch. Und ganz ehrlich, ich finde es irgendwie viel realistischer, dass da ein Teenager aus Versehen in feuchten Ton gefasst hat, als diesen grimmigen Künstlertypen aus der Vitrine. Ich finde diesen Fingerabdruck auf der Figurine so toll, weil er so schön konkret ist. Es gab damals schon Menschen, die eigentlich so waren wie wir, die schöne Dinge gemacht haben und darin eben, ob mit Absicht oder nicht, ihre Spuren hinterlassen haben. Und ich fände es mega, wenn das Museum das thematisieren würde. Also eine echte Ähnlichkeit zwischen damals und heute. Es gab diese Person und sie hat den Ton angefasst, bevor er trocken war. Das hätte ich sein können oder jemand von meinen Friends. Und vielleicht war es ja sogar dieser Teenager, von dem wir kein Tagebuch haben. Liebes Tagebuch, heute leider aus Versehen diese kleine Tonfigur angefasst. Ups.
Kollision. Das bedeutet Zusammenstoß. Und meistens hören wir dieses Wort, wenn es um Zerstörung geht. Zwei Massen kollidieren miteinander und etwas geht unwiederbringlich kaputt. Aber wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, das habe ich neulich im Planetarium gelernt, dann zerstören sie sich nicht gegenseitig, sie vermischen sich. Schwarze Löcher entstehen, Millionen neuer Sterne bilden sich, die Galaxien werden zueinander hingezogen und verschmelzen. Naja, also sehr vereinfacht gesagt. Ich liege also so zurückgelehnt in meinem Planetariumssessel und denke mir, klar, mich interessieren genau diese Art von Kollisionen, nach denen nicht alles vorbei ist. Konflikte in Freundschaften, die ausgetragen werden und an denen die Beziehung wachsen kann. Aufeinanderprallen verschiedener Lebensweisen, die Impulse zum Weiterdenken geben. Oder eben ein sich reiben an scheinbar normalen Dingen, wie eben an der Darstellung eines Eiszeitkünstlers, der eine 30.000 Jahre alte Figurine in der Hand hält. Was könnte alles entstehen, wenn wir diesem Gefühl der Wut darüber Raum geben? Genauso wie Sara Zareh Hoshyariha es gemacht hat. Etienne Röder hat den Begriff der Kollision in seinem Stück wortwörtlich genommen. Vor 100 Jahren starb der katalanische Architekt und Künstler Antoni Gaudí schwer verletzt nach einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn. Ein Unfall also, der aber sinnbildlich für weit mehr steht. Zum Beispiel für den Clash des Künstlers, der vor allem für die organischen Formen seiner Bauten bekannt ist, mit dem neuen und schnelllebigen technischen Fortschritt der Moderne. Oder auch für den Zusammenhang, in dem seine asketische und zurückgezogene Lebensweise in seinen letzten Lebensjahren mit seiner heutigen Verehrung als fast Heiligem steht. Dem geht Etienne Röder auf die Spur. In seinem Stück »100 Jahre nach der Kollision« kommt der Papst.
Ich stehe in der Krypta der Sagrada Familia in Barcelona. Mit großen Gewölbedecken. Hier vor mir liegt eine große Marmorplatte. Darunter das Grab ihres Erbauers, Antoni Gaudí. Ich zünde eine Kerze an. Vor genau 100 Jahren hat auch Gaudí hier eine Kerze angezündet. Am Morgen seines letzten Tages. Gaudí lebte mittlerweile schon in der Kirche, die er seit über 40 Jahren baute. Er wusste, dass sie nicht fertig werden würde. Als er des Morgens die Kerze anzündet, weiß er noch nicht, was heute passieren wird. Das war vor genau 100 Jahren.
Fue el día 7 de junio de 1926. Él se levantó en la Sagrada Familia, en la pequeña, en el camastro donde dormía.
Barcelona am 7. Juni 1926. Antoni Gaudí wacht früh auf, wie jeden Tag. Er schläft in einem einfachen Feldbett in der Werkstatt der Sagrada Familia. So beschreibt es Armand Puig in seiner Gaudí-Biografie. Dann arbeitet er an den Leuchtern für die Krypta. Messing, Bronze, Licht. Gaudís Vater war Kesselschmied. Und Gaudí selbst sagte, das Licht des Mittelmeers ist das Schönste der Welt.
Un desayuno muy ligero, muy, muy ligero, y empezó a trabajar en unos candelabros para la cripta, en latón y bronce, ¿no?
Gaudí sagte einmal, Materialien sprechen, wenn man ihnen zuhört. Er war berühmt für seine organischen Formen. Selbst betrachtete er diese Formen jedoch nicht als eine Kopie der Natur, sondern als eine Wiedererschaffung der göttlichen Schöpfung.
No comía carne, comía solo pescado, huevos, verduras. La comida los guardias de la Sagrada Familia le preparaban la comida. Y luego descansó, porque siempre descansaba un poco después de comer.
Gaudí war mittlerweile 73 Jahre alt. Und aus dem einstigen Dandy, der in der High Society von Barcelona verkehrte, ist ein asketisch lebender, altersweiser Mann geworden. Seine Mitarbeiter bereiten ihm das Mittagessen. Da er kein Fleisch isst, nur etwas Gemüse. Dann legt er sich hin. Wie jeden Tag.
Y hacia las 5 salió en dirección a San Felipe Neri, donde iba cada día para sus oraciones.
Nach der Sieste verlässt er die Sagrada Familia und macht sich wie jeden Nachmittag auf den Weg zur Kirche San Felipe Neri, am anderen Ende der Stadt.
Él se inspira al carisma de San Felipe Neri, que era realmente un hombre lleno de humor.
Und ebenso wie Felipe Neri hatte Gaudí Humor. So werden es seine Freunde später beschreiben, wenn sie über ihn reden.
También saludaba las personas con el mismo saludo de San Felipe Neri, ¿no?
Jedes Mal, wenn sie ihm begegneten, grüßte er sie mit dem Gruß von Felipe Neri. Seid gut.
Haced los buenos, ¿no? Seid buenos.
Tut Gutes.
Salió por la calle Sardegna y fue bajando. Passeig de San Juan.
Er ging also die Calle Sardegna hinunter, am Paseo de San Juan vorbei.
Y tenía que atravesar para ir al otro lado de la Gran Vía y tomar la calle Girona.
Und musste auf die andere Seite der vielbefahrenen Straße Gran Vía des Catalans kommen, um in die Straße Girona einzubiegen.
Allí había dos líneas de tram.
Und da kamen sie dann.
Y entonces una que bajaba del Paseo de Gracia.
Von der einen Seite vom Paseo de Gracia kam eine Straßenbahn hinabgefahren und von der anderen Seite vom Plaza Tatuán eine zweite. Er musste auf die andere Seite. Damals gab es noch keine Ampeln. Also sah er, dass eine Straßenbahn von oben hinabkam und er verschätzte sich.
Calculó mal, empezó. Ya tenía los pies bastante el reuma, pero un poco
durch das Rheuma, das ihn Zeit seines Lebens plagte.
Entonces caminaba con una cierta dificultad.
Und auch durch sein fortgeschrittenes Alter war er nicht der Schnellste.
Total, que pasó las vías y cuando iba a atravesar vio que el tram estaba ya muy cerca. Entonces, ¿qué hizo? Se echó atrás. Se fue atrás.
Als er die Straßenbahn bemerkte,
pero cuando se fue atrás,
war sie schon zu nah.
El otro tram que subía,
Gaudí fällt zu Boden. Sein Hut geht verloren. Aus seinem Ohr rinnt Blut.
Sie hört, boom, y le dio el golpe aquí. Naturalmente quedó destrozado. Vivo, pero con los órganos vitales destrozados.
Die Heftklammer, mit der sein Mantel zusammengehalten wird, sie blitzt in der Sonne. Das kleine Gebetsbuch schaut aus der Tasche. Die Trockenfrüchte aus der anderen liegen verstreut auf dem Asphalt. Die Passanten erkennen ihn nicht. Niemand will ihm helfen.
Aber dass der sozusagen so da rumschlurft, halbblind oder so ein bisschen taub auch, und dann die Straßenbahn nicht hört und dann wird er umgefahren und dann tragen sie ihn, weil er so ärmlich aussieht. Und der Taxifahrer, der ihn eigentlich ins Krankenhaus fahren sollte, weigert sich, ihn dorthin zu fahren, weil er davon ausgeht, dass der sowieso die Taxe nicht bezahlen kann.
Und träumend von Statik, Symbolen und vom Glauben, stieß er mit der Moderne zusammen, in Form einer Straßenbahn.
Dijo, Deu meu, Deu meu, mein Gott, mein Gott. Esto suena a la muerte de Jesús, ¿no?
Drei Tage nach der Kollision mit der Straßenbahn stirbt Gaudí. Der Architekt, der Dächer wie Drachenrücken baute, wird aufgebahrt. Die Menschen berühren seine Hände. Als man ihn zu Grabe trägt, ist halb Barcelona auf den Beinen. In den Vierteln munkelt man, ein Heiliger sei gestorben.
Mal vorstellen, also so ein Mensch, so ein großer Mensch und diese Andacht und diese Bereitschaft hinzugucken und sich Gottes Werkstatt zu öffnen, das ist Gaudi. Das ist eine unglaubliche Leistung und deswegen kann er auch so sterben, ne, weil er ist nicht so wichtig. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig und das, was er geschaffen hat, ist viel, viel wichtiger.
So beschreibt es der Mosaikkünstler Robert Kaller.
Und dann könnte man sich natürlich fragen, warum ist er jetzt von der Straßenbahn überfahren worden? Seine Zeit war gekommen. Also es war der Zeitpunkt. Es war ja auch im Grunde genommen, alles was danach kam, war ja schrecklich. Die republikanischen Garden haben sein Atelier geplündert und Scheibenschießen auf seine Modelle gemacht. Und das ist ja eine schreckliche Zeit, die danach kam. Also er ist genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich gestorben.
10 Jahre nach Gaudís Tod bricht der spanische Bürgerkrieg aus. Auch die Kirche wird zum Ziel. Die Sagrada Familia ist Gaudís Vermächtnis, seine Vision, ein Evangelium aus Stein, heute die höchste Kirche der Welt und die einzige Baustelle, die sich komplett selbst finanziert. 5 Millionen Menschen besuchen sie jährlich.
Warum wirkt die so unglaublich oder alles andere auch? Weil es sie so unglaublich zukünftig ist, weil es sozusagen formsprachlich etwas ist, was die Menschen jung und alt sofort anspricht. Gottes Werkstatt.
Und die Menschen können, wenn sie sich Barcelona nähern, die Kirche nun von Weitem schon sehen. Ganz so, wie Gaudí es sich gewünscht hatte. Um den höchsten Turm der Kirche zu weihen und vielleicht sogar den Heiligsprechungsprozess von Gaudí auf eine neue Stufe zu heben, wird der Papst erwartet.
Und das ist ja dann Interessante, wenn jetzt der Papst zum Beispiel kommt und sich da hineinstellt, dann hat er das verstanden. Und das muss man sich vorstellen, 100 Jahre später.
Das war 100 Jahre nach der Kollision kommt der Papst von Etienne Röder. Und das war's auch mit der heutigen Folge Dokudrops. Von queer-feministischem Punk zur fast Heiligsprechung Gaudis in 25 Minuten. Ich hoffe, der Sprung war nicht zu groß. Und ich hoffe, ihr könnt rausgehen aus dieser Sendung mit einem Gefühl für das Neue, das aus dem Zusammenprall entstehen kann. Dokudrops wird zusammengestellt von Ingo Kottkamp und Judith Geffert. Moderiert habe ich, Judith Geffert, und die Stücke kamen von Sarah Saré-Rochiaricor und Etienne Röder. Eine Produktion von Deutschlandfunk 2026.
Doku Drops.
Danke fürs Kompliment!